Lass uns beten. Vater, ich danke dir für diese Möglichkeit, dass wir dich durch Lieder anbeten können, dir Lob, ja, singen und bringen. Nicht nur durch die Lieder, aber auch in unserem Herzen und Danke sagen, dass du Gott bist und anerkennen, dass du groß bist und uns unter deine Herrschaft stellen, weil du groß bist und uns immer wieder neu daran erinnern, dass du groß bist, dass du Schöpfer bist, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du uns frei machst durch dein Blut. Deswegen kommen wir, dass wir dich als unser Gott sehen und uns von dir ausrichten lassen. Und so bitte ich, dass du unsere Augen, unsere Herzen öffnest für das, was du uns sagen möchtest. Dass du mir hilfst, die richtigen Worte zu finden, dass du unsere Herzen berührst. Denn am Ende geht es darum, dass wir in Beziehung mit dir leben und dass du deine Geschichte mit uns schreibst. Und so loben wir dich, großer Gott, und legen unsere Sorgen hin und alles, was uns ablenkt und belastet und beschäftigt. Und wir danken dir, dass du uns kennst, dass du uns liebst und dass wir jeden Tag mit dir leben können. Danke, dass wir deine Gemeinde sein dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist und wirkst. Danke, Vater. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen. Amen. Schön, euch zu sehen. Ja. So, nächste Woche ist Taufe. Nächste Woche ist ja die Taufe von Juliane. Und das hat mich so ein bisschen diese Woche beschäftigt. Und ich habe versucht, das auch in die Predigt mit aufzunehmen. Und je mehr ich über diese Taufe nachdachte, dachte ich mir, Juliane muss irgendwas erlebt haben, warum sie gesagt hat, ich will mich taufen lassen. Und dann frage ich mich, wie ist das denn für uns? Also jeder, der hier sitzt, muss irgendwann mal irgendwo etwas im Glauben erlebt haben, dass wir uns entschieden haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Beziehung mit Jesus festzumachen und zu sagen, jetzt ist es aber ernst. Jetzt will ich mich mit dem Glauben identifizieren und vielleicht sogar das öffentlich gemacht und diese Entscheidung für sich, für sein Leben getroffen haben. Und für einige Leute war das die Taufe, für einige Leute war das nach der Taufe vielleicht, dass wir bestimmte Erfahrungen mit Gott machen, die uns so sehr prägen, dass die wirklich ein wichtiger Punkt in unserem Glaubensleben geworden sind. Und darum soll es heute in der Predigt gehen, dass wir auch in der Bibel eine Geschichte von einem Mann lesen, der Gott kannte, an Gott glaubte und nach Jerusalem auch hingereist ist, um anzubeten. Und auf dem Weg machte er nochmal so eine Erfahrung mit dem Evangelium und hat entschieden, jetzt lasse ich mich taufen. Fangfrage, wer weiß vielleicht, worum es geht? Na komm. Ja, da kennt jemand ihre Bibel. Es geht um den Kämmerer aus Äthiopien. Okay, jetzt kommt die schwierigere Frage. Wer weiß, wo es steht? Ah, ihr seid gut, ey. Okay. Apostelgeschichte Kapitel 8, 26 bis 40. Apostelgeschichte Kapitel 8, 26 bis 40. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben den Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut vor sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können. Denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte, sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang führen, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einem anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Amen. Frage: Wer steht im Mittelpunkt dieser Geschichte? Wer handelt in dieser Geschichte? Wer ist Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte? Ist das vielleicht Philippus, der große Evangelist, der das Evangelium vielleicht so gut erklärt hat, vielleicht wortgewandt, vielleicht selbstbewusst, selbstsicher? Oder ist es vielleicht der Kämmerer, ein wichtiger Mann aus Äthiopien, ein reicher Mann? Oder ist es vielleicht jemand, der im Hintergrund gehandelt hat? Der Heilige Geist. Also Gott im Hintergrund ist Mittelpunkt dieser Geschichte und insgesamt Mittelpunkt im Apostelgeschichte, weil es ist das Wirken des Heiligen Geistes durch die Apostel. Und so steht Gott im Hintergrund dieser Geschichte. Denn es ist Gott, der Philippus diesen Auftrag gibt und sagt ihm überhaupt, wo er hingehen soll. Es ist Gott, der auf die Erde kam und das Evangelium überhaupt möglich macht. Es ist Gott, der schon vorher durch die Propheten gesprochen hat und überhaupt, dass es eine heilige Schrift gab, die dieser Mann lesen konnte. Es ist Gott, der die Begegnung zwischen dieser Männer begleitet hat. Es ist Gott, der die Vergebung und die Errettung des Kämmerers durch seinen Glauben, sein Bekenntnis und die Taufe möglich macht. Gott, der Heilige Geist, handelt hier in dieser Geschichte, im gesamten Apostelgeschichte, in der Bibel. Von Anfang an wirkt Gott in seiner Welt. Gott baut seine Gemeinde. Gott macht das Evangelium möglich. Gott erhält den Glaubenden. Gott betreibt quasi im Hintergrund seine Mission. Also, Gott steht im Mittelpunkt. Gott bereitet auch das Herz dieses Kämmerers vor. Wieso? Weil Gott ist es wichtig, dass die Menschen mit ihm Erfahrung machen. Denn die Errettung der Menschen ist als wichtigster Punkt in der Gott-Mensch-Beziehung aus der Bibel zu lesen. Gott hat uns dazu erschaffen, in Beziehung mit ihm zu leben, schon von der Schöpfung an. Gott möchte, dass wir mit ihm leben, dass wir ihn als Gott anerkennen und dass wir Menschen sind. Gott hat das Volk Israel das Gesetz gegeben, damit sie auch wissen, wie sie leben sollen. Und sie haben das Gesetz nicht einhalten können. Und auch zu zeigen, wo sie Sünder waren. Gott kam als Jesus auf die Welt und lebte und wirkte mitten unter ihnen. Und auch heute will Gott die Menschen erreichen. Was sagt Jesus nochmal? Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Das sagt er in Johannes 10. Das heißt, Gott von Anfang an möchte und versucht alles und setzt alles in Bewegung, damit Menschen mit ihm in Beziehung leben. Gott betreibt seine Mission. Das heißt für uns, wir sind nur Mitarbeiter in dem, was Gott macht. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Als Jesus auf der Welt war, hat er so oft gesagt, ich tue nichts, was ich der Vater nicht tun sehe. Oder alles und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Johannes 14. Jesus macht es immer wieder klar, ich bin gekommen, weil Gott ein Ziel hat, weil Gott die Welt mit sich wieder versöhnen möchte. Also, Gott steht im Mittelpunkt. Gott handelt, um diesen Kämmerer zu erreichen, um sein Herz zu erreichen. Er gibt Philippus diesen Auftrag. Er bereitet den Ort vor, wo sie sich treffen werden. Die Heilige Schrift, das rettende Werk von Jesus und überhaupt, dass Taufe eine Bedeutung hat, hat Gott gemacht. Und als dieser Kämmerer sein Leben ernster mit Gott wahrgenommen hat und sagt, ich lebe jetzt ernster, ich mache diese Entscheidung fest in der Taufe, ist es auch Gott, der ihn weiter auf dem Weg nach Hause begleitete und ihn in seinem gesamten Christsein erhalten hat. Also Gott ist derjenige, der hier wirkt. Der Missionsbefehl ging von Jesus aus. Missioniert die ganze Welt, macht sie alle zu Jünger. Auf einer großen Ebene, aber auch im Leben des Einzelnen wirkt Jesus und sagt, geht in die Welt hinaus, ja, Gott ruft Israel, kommt zurück zu mir, aber Gott will auch den einzelnen Menschen erreichen, du und du und du und ich. Und das sehen wir, das ist das, was Jesus gemacht hat, zum Beispiel mit der Frau an der Quelle. Eine Sünderin, ja, die mit 5 Männern da Beziehung hatte und mit, ich glaube, einem 6. gelebt hatte, der nicht ihr Ehemann war, in Johannes 4. Einzelpersonen will Gott erreichen, so wie der korrupte Zollbeamter Zacchaeus aus Lukas 19. Und Jesus sagt, heute komme ich zu dir, heute komme ich zu dir nach Hause und ich esse mit dir. Damals und heute, Gott ist bemüht, jeden Einzelnen zu erreichen. An der Stelle würde ich die Frage stellen, wie hat Gott dich erreicht? Jemand kennt diese Frage. Wir haben sie am Sonntag besucht. Und sie war so, ach, ich wusste, du stellst diese Frage, liebe Magitta, habe ich gefragt. Und, wie bist du Christ geworden? Und sie war so, ach, ich wusste, so eine Frage kommt. Und sie hat erzählt und das hat mich bewegt. Und ich habe in der Predigtvorbereitung darüber nachgedacht. Und sie hat was Schönes erzählt, wie sie Gott erkannt hat in einer Maus, irgendwie das auf der Hand zu halten, dachte, also Gott muss es irgendwie geben. Das ist Schöpfung, sein Schöpfungswerk sieht man. Wie hat Gott dich erreicht? Wie hat Gott dein Herz für sich gewonnen? Vielleicht wissen wir alles nicht, was Gott in Bewegung gesetzt hat, wie viele Leute er uns an die Seite gestellt hat, wen er einen Auftrag gegeben hat, zu uns zu gehen, für uns zu beten, da zu sein. Und es macht keinen Unterschied, ob du Mann oder Frau, alt oder jung, ob du verheiratet, geschieden, ob du Kinder hast oder keine, alleinerziehend. Dein sozialer Status ist egal. Wir sehen die Frau an der Quelle und einen Finanzminister aus Äthiopien. Gott will den Menschen erreichen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, also wirklich jeder, ein Jude, ein Grieche, ein Heide, ein Äthiopier, ein Ausländer. Damit jeder, der an ihn glaubt, auch Gott findet, gerettet werden kann. Und ich frage nochmal, wie hat Gott dein Leben verändert? Wo hast du Glauben erlebt und sagt, wow, das ist schön. Wo hast du Glaubenserfahrung mit Gott gemacht, dass dein Leben verändert hat, dass dein Christsein so wirklich beflügelt hat? Wann und warum hast du dich taufen lassen oder für Jesus entschieden? Das ist Gottes Werk. Und die Bibel erzählt uns davon, wie Menschen Erfahrung mit Gott gemacht haben. Wie Gott ihnen Hilfe geschickt hat, wie sie Dinge erlebt haben, wie sie Gott erfahren haben. Aber manchmal hat man das Gefühl, ich erlebe Gott nicht. Irgendwo erzählt diese Geschichte auch davon, dass dieser Mann quasi an Gott glaubte. Das stand auch da. Er glaubte an den Gott Israels. Und er ist aus Äthiopien nach Jerusalem gereist, um Gott anzubeten. Das sind locker 2000 Kilometer gewesen, um Gott anzubeten. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass jemand, der vor das Evangelium Jesu zum jüdischen Glauben fand, musste sich auch an die ganzen Riten halten. Musste sich auch teilweise beschneiden lassen. Und wenn das der Fall gewesen wäre bei diesem Kämmerer, dass er dieser Gott quasi kennengelernt hat oder diesen Glauben und das für sich erstmal so entschieden hat, dass er diesen Weg auf sich nimmt. Ich meine, zu der Zeit musste man auch die Gebote einhalten und die Riten und die ganzen Zeremonien. Und dann machte er diese Erfahrung nochmal. Und da stand, dass Philippus von dieser Stelle, von Jesaja 53, ihm nochmal das Evangelium von Jesus Christus erzählt. Und ich kann mir vorstellen, dass Philippus vielleicht ein Augenzeuge war von Jesus. Also hier ist nicht Philippus der Apostel, sondern Philippus der Diakon aus Apostelgeschichte 6. Und er erzählt diesem Mann von diesem Jesus, der Gott war, gestorben ist und wieder auferstanden ist. Das heißt, kann man an Gott glauben, in den Gottesdienst gehen, die Riten halten, die Zeremonien auch, aber irgendwo das Gefühl haben, eigentlich würde ich schon gern mal noch so eine Glaubenserfahrung machen. Ja, es ist möglich, dass man Christ sein kann oder dass man Christ ist und trotzdem das Gefühl hat, ich würde gern noch mal was erleben mit Gott. Und manchmal erlebt man das auch und dann vergisst man das. Und dann kommt der Alltag und dann kommt der Stress und dann kommt Gemeinde. Vielleicht. Aber ich möchte euch ermutigen, deswegen habe ich diese Frage gestellt, wie seid ihr zu Gott gekommen? Weil wenn wir in der Bibel schauen, scheint da ein Schema zu sein zwischen Erfahrung mit Gott, Höhepunkt, und dann geht das so ein bisschen tief und Zeit vergeht ein bisschen und dann kommt wieder irgendwann eine neue Erfahrung mit Gott. Und das hat das Volk Israel erlebt. Stell dir vor, du wärst dabei gewesen, als Gott diese Menschen aus Ägypten herausgeführt hat. Boah, das sind Geschichten, die erzählen die am Lagerfeuer bis ihr Lebensende. Aber sowas haben die nicht nochmal erlebt. Das heißt, dass manchmal Erfahrungen mit Gott vielleicht in der Vergangenheit liegen. Und heißt es, dass es trotzdem keinen Wert mehr hat? Nein. Und das ist eben dieses Schema, was wir in der Bibel sehen, dass Menschen was mit Gott erleben. Und dann vergeht ein bisschen Zeit. Und sie vergessen das auch manchmal. Also ich glaube, dass die Bibel, das ist auch das, was wir zum Beispiel von Abraham lernen, dass Glaube etwas ist, was uns trägt, auch durch die schwierigen Zeiten. Dass man etwas mit Gott erlebt und daran festhält. Und Gott gab Abraham diese Verheißung und es hat, wie lange hat das gedauert? Es hat lange gedauert. Es hat so lange gedauert, dass er selber einen eigenen Plan B so ein bisschen in die Tat umgesetzt hatte. War seine Beziehung mit Gott nicht real, nicht fest? Nein. Und ich glaube, es ist vielleicht das, was mit auf die Probe stellen, was die Bibel damit meint. Dass wir etwas erfahren und unser Glaube vielleicht dann im Alltag, im Leben, mit der Zeit vielleicht so ein bisschen erprobt wird. Und dazu sind wir ermutigt, nicht so schnell aufzugeben. Ich denke auch da an die Jünger Jesu. Die haben Jesus erlebt, die haben jeden Tag irgendwie ein Wunder nach dem anderen gesehen. Und dann war Jesus weg. Tot auferstanden und dann war er weg. Und das haben die nicht nochmal gehabt. So eine Erfahrung hatten die nicht nochmal. Und trotzdem sind die dran geblieben. Paulus hat das gut zusammengefasst an die Gemeinde in Korinth, in 1. Korinther 15. Er sagt, Geschwister, ich möchte euch erinnern an das Evangelium, was ich euch verkündet habe. Und ihr habt diese Botschaft angenommen und sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. So, Paulus ermutigt die Gemeinde und sagt, das, was ich euch erzählt habe, das Evangelium, was ihr bekommen habt, da, wo ihr Gott begegnet habt, so, wo Gott euer Leben verändert hat, halt daran fest. Lasst euch davon nicht abbringen. Bleibt dabei. Halt fest dran. Halt fest dran. Es gibt aber auch die andere Seite, wo man sagt, man ist Christ, man macht aber keine Glaubenserfahrung, vielleicht weil man, ja, ich sag's mal so, in Religion feststeckt. Paulus beschreibt das im Römerbrief als eine Form der Göttlichkeit, ohne den Inhalt, ohne die Kraft. Also, dass man in die Gemeinde kommt und singt und klatscht und so alles so macht, was ein guter Christ so macht. Aber da ist kein Leben, da ist kein Inhalt, da ist keine Kraft, da ist nichts. Und dann kann man tatsächlich so in Religion, also in Formen stecken bleiben. Und dann wäre so eine Predigt auch dann die Erinnerung zu sagen, lass uns nicht in Formen stecken bleiben. Lass uns Hunger haben nach Gottes Wort, Gott zu erleben. Lass uns nochmal fragen, Mensch, ist das gut, wie es so geworden ist? Bin ich zufrieden mit meinem Christsein oder ist alles so larifari okay? Oder habe ich irgendwie vergessen, worum es geht? Habe ich mein Auge vom Ziel irgendwie ablenken lassen oder mich von Dingen, die nicht wichtig sind, ablenken lassen? Habe ich immer noch mein Auge auf das Kreuz? Wo mache ich Dinge, weil ein Christ sie machen muss? Oder wo lebe ich mein Christsein aus aus meinem Herzen, weil Gott mein Leben verändert hat. Und das ist vielleicht das, was wir von diesem Kämmerer lernen können. Gott zu suchen, dran zu bleiben, zum Gottesdienst zu gehen, sich Zeit zu nehmen, die Schrift zu lesen, Hilfe anzunehmen von den Leuten, die Gott schickt, aber dann auch eine persönliche Entscheidung zu treffen und vielleicht auch immer wieder eine persönliche Entscheidung zu treffen. Eine persönliche Entscheidung für Gott. In dieser Begegnung zwischen Philippus und dem Kämmerer ist mir nochmal was wichtig geworden. Und ich stelle da die Frage, wie ist das Verhältnis zwischen der Schrift und der Glaubenserfahrung, die wir machen? Denn Philippus weist dieser Mann worauf hin? Auf die Schrift. Und ich glaube, dass Erkenntnis mit Gott oder Erkenntnis von Gott und die Glaubenserfahrung, die wir machen, finden wir nochmal Bestätigung in der Schrift und Bekräftigung in der Schrift. So dass ein gesundes Gottesbild, ihr denkt noch vielleicht an meine Predigt vom letzten Jahr über Jesus, dass ein gesundes Gottesbild zusammenkommt, wenn die Entwicklung meines Gottesbildes sehr eng mit der Bibel einhergeht. So, dass ich mir nicht irgendwie denke, wie Gott sein müsste, sondern glaube, was die Bibel sagt, wie Gott ist. Das heißt, Erfahrung mit dem Evangelium ist sehr eng zu denken mit der Bibel. Und vieles, was wir machen im Gottesdienst, ist auch wichtig. Das sage ich nicht. Das ist wirklich wichtig. Aber wie in dieser Stelle sehen wir, dass das Erkenntnis aus der Schrift kommt. Luther hat das zusammengefasst mit dem Begriff sola scriptura. Paulus schreibt an Timotheus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf und bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also Christ sein ohne die Bibel ist nicht möglich. Christ werden ohne das Evangelium ist auch irgendwie nicht möglich. Und das ist was Philippus diesem Mann erklärt und zeigt und vorliebt und sagt, Fragen über Gott? Ja, Bibel. Fragen über dein Leben? Ja, Bibel. Wer ist denn Jesus? Bibel. Was sagt denn Jesus? Bibel. Und so, dass unser Bild vom Christsein, vom Evangelium, von Leben mit Gott als Christ von der Bibel her kommt. Was können wir von Philippus lernen? Wir können lernen, dass man auch als Christ weiterhin Glaubenserfahrung mit Gott machen kann. Philippus war Diakon, Missionar und erlebt trotzdem was mit Gott. Wird weiterhin vom Gott geleitet, vom Heiligen Geist geleitet. Für uns bedeutet, dass Gott uns auch, dich und mich, als Mitarbeiter in seinem Dienst, in seinem Auftrag auch berufen kann. Dass wir auch Jünger sein können, dass wir Missionare sein können. in unserem Leben, da wo wir leben und arbeiten, dass Gott vielleicht auch einen besonderen Auftrag für uns haben kann, dass wir Zeugen des Evangeliums sein können. Deswegen sind wir Gemeinde. Und man könnte sagen, ich bin aber jetzt nicht so evangelistisch oder missionarisch unterwegs. Das ist auch kein Problem. Weil ich glaube, und die Bibel sagt uns, dass Gott Gaben gegeben hat, Epheser 4, um die Gemeinde zu erbauen. Also einige Leute machen Musik, andere Leute Organisation und viele Sachen. Und dadurch können wir vielleicht in Kontakt kommen mit anderen Leuten. Da, wo Gott uns anspricht und uns einen Auftrag gibt. Für Philippus bedeutet das dann aber auch, wenn er sagt, ich bin Missionar, dass wenn Gott sagt, geh, dann muss er auch hingehen. Und dass sein Titel und sein Leben irgendwie auch zusammenpassen. Und Gott sagt, mach dich auf, geh dahin. Und er sagt, okay. Und Philippus machte sich auf den Weg. Und Gott sagt, halt dich an seinem Wagen. Und Philippus ging neben den Wagen her. Dass Gott kann uns auch gebrauchen. Und irgendwo erfordert das dann aber auch vielleicht ein bisschen Mut, das zu machen, was Gott uns auf dem Herzen gelegt hat. Und wenn Gott sagt, dass wir Gemeinde sind, dann möchte ich uns ermutigen, Gemeinde zu sein. Als Gemeinde zu leben. Glauben zu leben. Jesus im Mittelpunkt, als unser Fokus. Gott zu loben. Jesus sagt, mein Haus wird ein Haus des Gebets, dass das Evangelium im Mittelpunkt steht. Dass die Schrift, die Bibel, das leitet, was wir alles machen. Ich komme zum Ende. Gott hat uns also erschaffen, um mit ihm in Beziehung zu leben. Gott ist präsenter, als mir bewusst ist. Oft wirkt er vielleicht im Hintergrund, aber Gott ist da. Gott möchte, dass wir Glaubenserfahrung machen. Und ja, Glaubenserfahrung ist möglich, auch als Christ seit 10 Jahren, seit 20 Jahren, seit 30 Jahren. Wir können Glaubenserfahrung mit Gott machen, mit dem Evangelium. Und wir werden auch ermutigt, an die Erfahrung festzuhalten, die wir mit Gott gemacht haben. Haltet euch fest am Evangelium. Bleibt an Gott dran, so dass euer Christsein nicht Gewohnheit wird. Amen.